Hallo und herzlich willkommen zum 1A Schweizer Unternehmer Podcast mit dem Ralf Vandenberg. In diesem Podcast geht es um erfolgreiche Unternehmer und Tipps und Tricks zum Thema Verkauf, Marketing und erfolgreiches Unternehmertum in der Schweiz. Es freut mich, dass du heute dabei bist. Diese Folge vom Podcast wird gesponsert von Swiss Animate Erklärvideos. Hast du ein erklärungsbedürftiges Produkt oder Dienstleistung und möchtest, dass deine Kunden das in kürzester Zeit verstehen? Mit dem Erklärvideo von Swiss Animate wird dein Angebot von deinen Kunden, aber auch von deinen Mitarbeitern oder Partnern sofort verstanden. www.swissanimate.ca. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spass! Es freut mich sehr, heute den Ständerat Rudi Noser im Podcast zu begrüßen. Der Rudi Noser ist selber Unternehmer und hat mit der Noser-Gruppe eines der grössten ICT-Unternehmen der Schweiz aufgebaut, mit mehr als 500 Mitarbeitern. Der Rudi Noser setzt sich sehr stark in der Politik für das Unternehmertum und für die Wirtschaft in der Schweiz ein. Vielen Dank, Herr Noser, nehmen Sie sich heute Zeit für das Interview. Sie sind im Glarnerland in einfachen Verhältnissen mit 4 Geschwistern aufgewachsen. Wie und warum sind Sie Unternehmer geworden?
Wow, das ist einerseits eine sehr schwierige Frage und andererseits eine sehr einfache. Ich habe meiner ersten Arbeitsstelle nach 2 Jahren dem Chef und dem Patron vorgeschlagen, man könnte ein anderes Geschäftsmodell realisieren. Und er hat dann gefunden, als 50-Jähriger müsste sich von einem 26-Jährigen nicht solche Sachen vorschlagen. Und da habe ich gekündigt und das Geschäft selber angefangen umzusetzen und mache das eigentlich seitdem. Aber ich könnte mir auch vorstellen, heute noch in dieser Firma zu arbeiten, wenn man damals das Geschäftsmodell ernst genommen und aufgebaut hat. Also, für mich war Selbstständigkeit nie das Ziel gewesen, in dem Sinn. Also, für mich war das Ziel gewesen, dass ich kann machen kann, was ich für richtig finde. Okay. Und das kann man auch in Firmen machen.
Okay. Also ihr habt dann, die Idee ist hinter dem Ganzen gestanden. Das ist ihnen wichtig, dass ihr eure Idee umsetzen könnt und nicht unbedingt, dass ihr selber eine Firma gründen wollt. Ja.
Ich glaube, Unternehmertum ist kein Selbstzweck. Es gibt ganz viele unternehmerische Leute, die in grossen Firmen arbeiten, in Banken, Versicherungen arbeiten, bei den Novartis oder Roche arbeiten, die sehr auch unternehmerisch arbeiten und sehr viele gute Sachen können umsetzen. Ich glaube, es geht mehr darum, hat man den Freiheitsgrad, um das umzusetzen, was man selber will? Und ist man auch bereit, dann für den Erfolg geratzen oder respektive für den Misserfolg? Das ist die entscheidende Frage. Und das kann man aber auch in einer Firma machen. Für das muss man nicht unbedingt Unternehmer sein.
Okay, okay. Also ist es nicht Ihr Wunsch gewesen, viel höre ich, dass das Freiheit das grosse Thema ist, dass man kann selber alles entscheiden kann, sondern also das war nicht unbedingt von Anfang an das Ziel von Ihnen?
Es gibt auch Organisationen in grösseren Firmen, die sehr viel Freiheit geben und sehr viele Möglichkeiten geben, selber zu entscheiden. Aber selbst gibt es sehr hierarchische Organisationen, die nicht keinen Tag überleben, muss ich ehrlicherweise sagen.
Okay, okay. Jetzt mit der Noser-Gruppe haben Sie eigentlich eine sehr grosse Firma aufgebaut. Ist das ein Ziel gewesen, dass Sie einen möglichst grossen Player werden möchten? Oder hat sich das einfach so ergeben, dass wir immer wieder gewachsen sind?
Also Grösse ist nie das Ziel. An und für sich. Sondern ich glaube als Unternehmer, und ich bin halt eben, ich habe immer gesagt, ich sei ein aussterbender Unternehmer, fühle mich als Dinosaurier. Ich glaube, das Ziel ist EBIT und Free Cashflow. Und es gibt dann einfach Grössen, die optimiert sind für eine bestimmte Organisationsform, für einen bestimmten Free Cashflow und EBIT. Und dann gibt es wieder andere. Und dann musst du wieder Schritt machen, bis du wieder nächste optimale Größe bist. Und es hat sich einfach für mich gezeigt, dass wenn du in der Grössenordnung 25, 30 Leute bist, dann musst du 100% in der Firma und anwesend sein. Du kannst nichts anderes machen. Hingegen, wenn du eine Firma hast mit 400, 500 Leuten, dann hast du doch Strukturen, wo du langsam sicher auch, du kannst mal fehlen, etwas anderes machen. Auch mit Ferien gehen kannst, ohne dass du grosse Probleme hast. Und für mich war das einfach das Wichtigste, dass wir dort hinkommen. Und dann war für mich weiter auch wichtig, dass man selber ausbildet. Ich habe heute 80 Lehrlinge bei mir in der Firma, in der Nose Young. Und auch das kannst du nur machen, wenn du eine gewisse Grösse hast von einer Firma. Und dann war für mich auch noch wichtig als Softwareunternehmer. Ich habe immer gefunden, ich will mit einer Maschinenbauer-Mentalität Software entwickeln. Oder in unserer Branche stöhnen immer alle darüber, dass die in der Firma billiger sind. Das ist in der Maschinenindustrie genau gleich. Trotzdem tut sie 90% der Produkte exportieren. Das heisst, ich will exportieren, ich will ins Ausland gehen. Und mit diesen Zusammensetzungen kommt dann einfach eine gewisse Grösse raus, die du erreichen musst, damit du überhaupt die Möglichkeit hast, das zu realisieren.
Okay. Sehr spannend. Ihr Unternehmerlaufbahn, sind ihr viel Risiko eingegangen in eurem Geschäft? Sind ihr viele also Punkte gestanden, wo wir gemerkt haben, wenn es das nicht klappt, dann sieht es nicht gut aus für uns.
Ja, also es hat auch nicht geklappt. Es hat auch nicht gut ausgesehen. Also wir sind zweimal fast am Konkurs vorbei. Wir haben zweimal die Bank gebraucht, die uns geholfen hat, sofort mit Kredit. Wie Projekte, die schief gegangen sind und so. Ich glaube, das gehört irgendwie dazu. Und ist in den 80er Jahren auch noch möglich gewesen, muss ich ehrlicherweise sagen. Also wir haben eigentlich eine sehr gute Bank um uns herum, die uns sehr gut geholfen hat. Ich darf das auch sagen, das war Credit Suisse immer. Die hat uns immer sehr gut geholfen und unterstützt. Und in schwierigsten Situationen auch immer eine Lösung gesehen und eine Lösung mitgetragen. Aber selbstverständlich, wenn du grösser wirst, desto kleiner muss das Risiko werden. Oder? Weil mehr Verantwortung hast, wie grösser die Firma ist, desto weniger kannst du das Risiko wirklich absolut eingehen. Also heute sind wir vorsichtig. Ich sage, heute arbeiten wir immer mit doppeltem Boden. Mhm. Das heisst, es darf also zweimal schief gehen, bis möglich ein Problem hat.
Okay. Und finden Sie es auch gut, dass man mit doppeltem Boden schafft? Oder denken Sie, man sollte wirklich alles auf die Idee, auf die Unternehmensidee setzen und Vollgas dort? Oder ist es auch okay, dass man vielleicht einen Plan B in der Hinterhand hat?
Ja, man muss überlegen, was man will, oder? Wir könnten vermutlich von den finanziellen Möglichkeiten her doppelt so gross sein. Das würde ich gehen, oder? Die Frage ist, will das Management, das jetzt am Ruder ist, will man das wirklich? Oder sagt man, nein, wir wollen gewisse Freiheiten, gewisse kulturelle Sachen so behalten, wie sie sind und tun uns mit einem homogenen, aus eigener Kraft Wachstum weiterentwickeln oder sagen, nein, wir übernehmen irgendeine Firma und werden dann durch das signifikant grösser, aber haben dann eine andere Kultur und andere Probleme drin. Das ist immer sehr unterschiedlich. Als ich klein angefangen habe, haben wir zwei, drei Firmen übernommen und integriert. Aber das war immer eine Mammutarbeit gewesen. Und jetzt tun wir seit mehreren Jahren eigentlich homogen wachsen. Und ich denke, solange eine Firma in der Grössenordnung 5-15% jährlich wachsen kann, ist das nicht der schlechteste Weg, eigenfinanziert homogen wachsen. Das ist, glaube ich, nicht der schlechte Weg. Besonders in den jetzigen Zeiten, wo die Firmenbewertungen unmöglich hoch sind und das Risiko einer Krise auch relativ hoch ist und dann Bewertungen kompletten Wert verlieren können, ist es vermutlich geschickter, man tut sich auf die eigenen Stärken berufen und bleibt dort, wo man selber gut ist, fokussiert.
Sie sind jetzt eigentlich schon Ihr ganzes Leben Unternehmer. Was ist aus Ihrer Sicht die wichtigste Eigenschaft, um ein guter Unternehmer zu werden?
Oh, zuerst würde ich mal die Frage stellen, ob ich überhaupt ein guter bin. Ich sage immer, die Firma Cisco ist auch 84 gegründet worden und ist heute 50 Milliarden Umsatzstark, oder? Wir sind 84 gegründet worden, machen heute etwas mehr als 100 Millionen Umsatz. Also das Gute ist immer sehr relativ im Unternehmertum.
Ich denke, wenn eine Firma schon so lange auf dem Markt ist, ist es sicher gut, oder?
Ja, aber vielleicht können wir ja noch viel, viel besser sein, oder? Das weiss man ja nie. Ich glaube, für mich ist immer wichtig, ich will ein Lebenszeitunternehmer sein. Das heisst, für mich ist immer, ich meine das sehr ernsthaft mit dieser Maschinenbauer-Mentalität in der Informatik, oder? Informatik ist eine sehr schnelllebige Sache. Nach 3 Jahren weisst du nicht mehr, was vor 3 Jahren gemacht ist und so weiter. Und wir haben immer fundamental anders versucht zu arbeiten. Wir haben versucht zu arbeiten nach dem Motto, wenn wir einen Kunden hatten, dann haben wir den Kunden über 25 Jahre behalten. Und mit dem Kunden zusammen Probleme schauen und wachsen. Sehr eine nachhaltige Sache. Bei uns kann ein Kunde auch nach 10 Jahren noch vorbeikommen und sagen, die haben doch damals das und das gemacht und wir haben alle Unterlagen, alle Entwicklungstools und können dem Kunden auch 10 Jahre rückwirkende Software noch unterstützen, ohne als Erwartungsverträge müssen zahlen und so weiter. Das heisst, wir sind sehr mit einer konservativen Maschinenbauer-Mentalität unterwegs, sehr, sehr langfristig. Am besten tue ich das vielleicht dokumentieren. 1999 haben wir Besuch vom Geschäft, von einem Geschäftsführer von der Deutschen Telekom. Und der war bei mir im Büro und hat gesagt, wissen Sie, Herr, es funktioniert zwar alles, was ihr macht, aber es ist irgendwie ein bisschen langweilig. Und um 2001 war der gleiche Geschäftsführer wieder bei mir im Büro und hat gesagt, es funktioniert zwar alles, was sie machen, und euch gibt es heute noch.
Oder? Also, und langweilig ist gar nicht so schlecht.
Eben, ja. Also, ich glaube, es ist, ich glaube als, man muss als Unternehmer, als Firma in der Strategie selber wissen, was man wirklich will. Mhm. Und selbst gibt es Leute, die sagen, nur die Welt ist gross genug. Oder? Mhm. Es gibt Leute, die sagen, mein Zimmer ist gross genug. Wichtig ist, dass man, glaube ich, das, was man als gross genug einschätzt, auch wirklich das ist, was man dann ausfüllen kann. Und ich glaube, das ist uns in der Vergangenheit recht gut gelungen. Wir hatten ganz verschiedene, deftigste Krisen in unserer Branche und wir haben nie mehr einen Mitarbeiter entlassen, zum Beispiel. Das ist für mich immer auch etwas, was wichtig war. Also nicht eine Gummizugentwicklung, sondern wirklich kontinuierlich die Leute kennen, behalten, ausbilden, weiterführen, sodass, wenn die nächste Konjunkturstufe kommt, man wieder parat ist für den nächsten Wachstumsschub. Ja. Aber nicht, dass, wenn die Konjunktur am Ende ist, dass man muss halbieren, weil man viel zu viel gemacht hat. Ja. Also sehr eine konservative Ansicht eigentlich.
Und wenn wir jetzt auf Eigenschaften vom Unternehmer selber, ist jetzt jemand, der selber eine Firma führt oder eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit. Was würden Sie sagen, was sind so Ihre wichtigsten Eigenschaften gewesen?
Also ich bringe eigentlich immer das gleiche Bild bei dieser Frage. Oder? Wenn Sie sich einen Strahl vorstellen, wo der eine Strahl in diese Richtung geht, ganz weit raus, und der andere Strahl geht in diese Richtung, ganz weit raus, dann sitzt auf dieser Strahl ganz weit raus, sitzt der Unternehmer, der sagt, ich kann alles, habe aber nicht für alles Zeit und dann brauche ich Mitarbeiter. Und auf dem Strahl ganz weit raus sitzt der Unternehmer, der sagt, ich kann etwas und für alles andere brauche ich Hilfe. Jetzt, ich sage immer das Gleiche, es kommt überhaupt nicht darauf an, wo du auf dem Strahl bist. Das Entscheidende ist, dass du vom «kann alles» richtig zu dem bewegst, der sagt, ich kann etwas und für den Rest brauche ich Hilfe. Das ist die entscheidende Sache. Das heisst, man sich in die richtige Richtung bewegt und nicht stehen bleibt drauf. Das heisst, es kommt gar nicht so darauf an, welche Stärken und Schwächen als du eigentlich hast, sondern es kommt darauf an, dass du nicht probierst, deine Schwächen verstecken, sondern jetzt wirklich klar und deutlich sagst, das kann ich nicht, da brauche ich einen, der besser ist als ich. Und auf den Stärken versuchst, dort besser zu werden als Unternehmer. Und ich stelle ganz vielen Fällen fest, dass es eben sehr umgekehrt ist, dass zum Teil Schwächen zelebriert werden und Schwächen verwaltet werden, sodass man einfach sagt, ich kann das nicht und weil ich das nicht kann, brauche ich einen, der mir hilft, dafür kann ich anders. Das heisst, ein Unternehmer ist für mich eigentlich einer, der mit Risiken umgehen kann, aber ein sehr guter Teamplayer ist mit dem Risiko umgehen und mit den Fachen, die er macht. Und nicht ein Einzelkämpfer ist, der die Leute, sag ich mal, von allen Problemen und von allem fernhalten und selber darstellt, wie wenn er eigentlich sehr gut wäre. Darum halte ich auch nicht viel von diesen Superstar-Geschichten, sei es Ian Musk oder was auch immer. Dem halte ich eigentlich nicht allzu viel. Ich glaube, jeder Mensch hat seine Stärken und Schwächen. Und er sollte eigentlich dazu stehen, dass er für die Schwächen Hilfe braucht. Und bei den Stärken vielleicht einem anderen helfen kann. Das ist das Konzept, das man müsste haben.
Also zusammengefasst, eigentlich auf die Stärken, sich auf die Stärken fokussieren, die man hat. Und dort, wo man die Schwächen hat, das vielleicht die Arbeiten inner auslagern, jemand anderem geben.
Also entweder einen anderen überlassen oder andere Fachleute anstellen, die das dann machen innerhalb des Betriebs.
Super cool, finde ich auch sehr wichtig.
Also wenn Sie jetzt auf Stärken kommen, ich bin vermutlich ein Business Developer. Ich kann vermutlich aus 0 1 machen. Ich bin nicht immer sicher, ob ich der bin, aus 2 3 und aus 3 4 und aus 4 5 macht. Das war mir zum Teil etwas langweilig. Aber man muss ja trotzdem sehr gut gemacht werden. Oder? Das heisst, ich bin vermutlich der typische Business Developer, der kann eigentlich sagen, okay, da ist eine Idee und was ist jetzt der erste Schritt? Das muss der Idee kann etwas Reales machen. Vielleicht kann ich auch noch den zweiten Schritt machen und den dritten. Aber wenn es dann den vierten, fünften und sechsten braucht und Mehrjahresplanung und so Zeug, dann bin ich dann vermutlich viel zu fest ein kreativer geworden.
Wir haben das vorher ganz am Anfang schon kurz angesprochen. Wenn jetzt jemand Sie fragt, Herr Nosser, soll ich eine Karriere in einer Firma anstreben oder würden Sie mir empfehlen, eine eigene Firma zu gründen? Was würden Sie dieser Person raten?
Es ist ein ganz schwieriger Trade-off, den man entscheiden muss. Also wenn er wenn er in einer grösseren Firma einsteigt, in dieser grösseren Firma Möglichkeiten bekommt, auch Sachen zu verändern, zu bewegen, seine Ideen einzubringen, dann ist das sehr, sehr interessant. Wenn er sagt, ich gründe selber eine Firma, dann muss man einfach wissen, man ist am Anfang sehr, sehr einsam. Es geht relativ lang, bis man eine Struktur um sich herum hat, wo man Probleme, die man wirklich hat, wirklich nachhaltig diskutieren kann und wo nachher auch mitgetragen werden. Oder? Also wenn Sie Anfangsmonat nicht wissen, wie Sie die Löhne der Mitarbeiter Ende Monat zahlen und Sie gehen das allen Mitarbeitern sagen, dann ist es nicht sehr motivierend für die Mitarbeiter, sondern sie müssen das einfach dann halt irgendwie managen und sie sind relativ einsam in dem Inneren, oder? Und es geht relativ lang, bis man einen Personalchef hat oder einen Legal Counsel hat oder einen Finanzchef hat, wo man dann miteinander überlegen kann, ja, wie mache ich es jetzt, wie tue ich die Liquidität organisieren, wie tue ich die Projekte finanzieren, wie stemme ich das alles. Also ich habe für mich gedacht, bis etwa 50, 60 Leute ist man relativ einsam. Oder? Und dann gibt es plötzlich eine gewisse Struktur, wo man sieht, jetzt kann man das Problem viel, viel breiter abstützen und tragen. Und das glaube ich, das muss sich einfach bewusst sein. Oder? Und dann muss man noch etwas anderes wissen. Also der Freiheitsgrad als Unternehmer ist dann also nicht allzu gross. Nicht allzu gross, wenn man fremde Investoren nimmt. Also wenn ich jetzt all die Start-up-Unternehmer schaue, die dauernd irgendwelche Investoren ansäckeln, oder? Also die brauchen sehr viel Zeit, um diesen Investoren, Entschuldigung für das Wort, anverschlusslich in den Arsch zu kriechen, oder? Statt dass sie sich wirklich produktiv verwenden. Also von dem her gesehen, glaube ich, muss man sich wirklich gut überlegen, wo sind wirklich die Freiheitsgräte schlussendlich sind. Wenn man ein gutes Umfeld hat, gute Investoren um sich herum hat, hat man wirklich das Freiheitsgrad. Aber wenn man muss alle zwei Jahre oder alle Jahre eine neue Finanzierungsrunde suchen und wieder eine neue suchen und so weiter, dann ist der Drauf und auch relativ gross für das.
Wie schätzen Sie das Unternehmertum in der Schweiz ein? Auf einer Skala von 1 bis 10, also 1 wäre schlecht und 10 wäre super.
Ich würde die Skala eigentlich nicht verwenden. Ich mache Ihnen ein einfaches Beispiel, warum nicht. Oder? Ich war ja im Silicon Valley, in einer Venture Capital Firma, in Startups investiert. Oder? Und der hat gesagt, von 20 Investitionen gehen 10 bis 12 schief, muss man abschreiben. Und dann gibt es 5 bis 6, wo du das rausholst, was du investiert hast, weil sie musst irgendwann liquidieren oder verkaufen. Und dann gibt es eins und dann Glück hast du zwei, die wirklich performen. Und dann habe ich mir überlegt, also wenn ich 20 Firmen würde betreuen und von denen gehen 18 schief, dann müsste ich zum Psychiater. Ich finde das nicht gut, oder? Das ist für mich nichts, was ich will. Das heisst, es gibt einfach verschiedene Umgang mit dem Unternehmertum. Oder? Es gibt ein Unternehmertum, wo einer sagt, ich probiere es mal, wenn es schief geht, mache ich zu und probiere es wieder. Oder? Aber es gibt vielleicht auch den Umgang, den wir halt in der Schweiz haben, wo man sagt, ich probiere es und wenn es schief geht, probiere ich es nochmals gleich und nochmals gleich und nochmals gleich und bin beharrlich an der Sache dran. Und vielleicht brauche ich halt 5 Jahre, bis es funktioniert, wo der andere halt vielleicht 3-mal 1 Jahr braucht und am 4. Mal funktioniert es. Was man muss sehen ist, dass das eine Unternehmertum, oder, wo man sagt, ich probiere es, geht schief, ich probiere es, geht schief, ich probiere es, geht schief, tut relativ viel Kapital verbrennen. Oder? Währenddem das, was in der Schweiz passiert, vermutlich halt relativ langsam wächst, in Anführungszeichen. Aber ich bin also nicht immer sicher, was der richtige Weg ist. Also wenn ich jetzt heute zurückschaue, 35 Jahre bald in der Firma, vollständig selbstfinanziert, kein Bankkredit, kein Aktionär von draussen, der reinredet, alles in der Firma. Da muss ich sagen, das ist fast paradiesische Zustände. Also ich will nicht tauschen mit dem anderen System. Und darum glaube ich, das Schweizer Unternehmertum muss sich nicht verstecken. Und wir wollen vor allem nicht die Amerikaner kopieren, weil Kopie ist immer halb so gut wie das Original. Ja. Sondern wir wollen aus unseren Werten aus das Richtige machen und nicht die Amerikaner kopieren.
Mhm. Also Sie finden, das Unternehmertum ist auf dem richtigen Weg, also solide in der Schweiz.
Wissen Sie, wenn Sie in der Schweiz schauen, die Innovation findet zu 95% in bestehenden Firmen statt. In Amerika findet die Innovation zu 95% in neuen Firmen, Start-up statt. Das heisst, wir haben also bestehende Firmen, die über lange Zeit hoch innovativ bleiben, die Wissen transferieren innerhalb der Generation, die die Ausbildungsleistung bringen, damit eine nachhaltige Firma längerfristig bestehen kann. Es gibt ganz viele kleine mittelständische Firmen, die über die dritte, vierte Generation einen Spitzenplatz haben auf der Welt. Oder? Und das ist auch ein Wert. Also man muss nicht anfangen, wegwerfen, Unternehmerkultur bilden, wie das zum Teil fast im Silicon Valley ist. Ich finde das nicht gut. Ich finde, es gibt auch wirklich eine schweizerische Unternehmerkultur und die mögen nicht beliebig schlecht reden. Und da redet man immer von der Risikofähigkeit und so. Da muss ich auch bewusst sein, oder? Ein ETH-Absolvent, der fertig ist mit dem Studium, der kommt von der Wirtschaft so gute Angebote über, dass er sich zu Recht muss überlegen muss, nehme ich die Angebote an oder mache ich mich selbstständig. Der gleiche Absolvent in den USA, dem sagt man, der soll zuerst mal beweisen, dass er etwas kann, bevor er ein Angebot bekommt. Okay. Das heisst, wir tun eigentlich den guten Leuten, die von der Universität rauskommen, aus der Wirtschaft raus, ganz gute Jobs anbieten und auch Karrieren anbieten und alles. Also es gibt also auch die Möglichkeit, eben Unternehmertum in einer bestehenden Firma zu pflegen. Es gibt nicht nur die Möglichkeit, man muss sich selbstständig machen.
Okay. Gibt es etwas, was wir noch besser machen können, was die Schweizer Firmen besser machen können, was sie sich wünschen würden? Vielleicht eben im Vergleich zum Ausland oder was sie finden. Mal das wäre cool, wenn wir das noch besser machen in der Schweiz.
Also unsere Kultur, die ich vorher so hochgehoben habe, gesagt, die müssen wir uns behalten und so weiter, die hat im aktuellen Umfeld einen ganz grossen Nachteil. Und wir wollen nur den kleinen Nachteil beheben. Oder? Ich sage jetzt mal, ich mache so ein Beispiel, oder? Hättet ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern mögen, die erste Version App von Uber, oder, die gekommen ist. Also die war aus meiner Sicht ziemlich Schrott gewesen. Die hätten vermutlich meine Leute in 6 Monaten oder in 12 Monaten entwickelt. Aber hätten wir das bei uns in der Firma gemacht, dann hätte einer die Idee gehabt, hätte die App unter dem Tisch entwickelt und wenn er einigermaßen sieht, dass es funktioniert, wäre er zur Geschäftsleitung und hätte gesagt, du, ich habe da eine Idee. Aber es ist noch nicht fertig. Es braucht mindestens noch 2 Jahre. Oder? Und nachher hat er noch 2 Jahre weitergeschafft an dieser Idee und wäre mit einer genialen App rausgekommen, die volle Funktionen hat und so kompliziert ist, ganz schwierig zu bedienen ist. Und nachher hat er gesagt, und jetzt machen wir einen Testlauf mit den Mitarbeitern. Und wenn der auch gut gelaufen wäre, dann hat man gesagt, so, und jetzt tun wir sie in Zürich mal austesten. Und dann hat man sie in Zürich austestet und schon den Weg nach Schlieren hat wieder Blutschwitzen gebracht. Oder? Das ist unsere Mentalität. Was hat Uber gemacht? Uber hat eine schlechte App entwickelt, hat sich auf der ganzen Welt promotet, oder? Und hat jede Version besser gemacht. Und dort, wo es gelaufen ist, haben sie geschaut, warum es läuft, und haben dann auch so weiter so verbessert. Das heisst, in der heutigen Zeit, in der ganzen Digitalisierung, muss man immer noch gute Ideen haben, das haben die Schweizer. Aber man muss sie nun mal verdammt genügend gross denken. Es genügt nicht mehr unser kleinräumiges Denken, das wir haben. Ich sage immer, Airbnb ist nicht eine Erfindung der Amerikaner. Die erste Ferienwohnung über das Internet hat man in Klosters, in Davos, in St. Moritz vermieten. Aber stellt euch vor, Vermieter von Klosters hätten die Wohnungen von Davos angeboten, die werden umgebracht worden. Weil jede Talschaft seine eigene Plattform gemacht hat. Und irgendwann kommt ein Ausländer und tut alle Talschaften anbieten. Das heisst, wir müssen den Mut haben für gross zu denken. Wir müssen von Anfang an den Mut haben, wir müssen eigentlich mindestens Europa erobern heute in diesen Projekten und dürfen nicht nur zufrieden sein mit der Langstrasse oder mit der Bahnhofstrasse.
Gibt es Unternehmen, also sagen wir Branchen oder Produkte, die im Moment noch fehlen in der Schweiz? Wo ihr sagt, ich habe das vielleicht im Ausland oder so gesehen und es wäre cool, wenn das in der Schweiz auch würde stärker noch sich entwickeln, spezielle Branchen oder spezielle Produkte.
Also wir müssen uns bewusst, wir sind ein 8 Millionen Land in einer, weiss nicht was, in einer globalisierten Welt vielleicht von 4 Milliarden Leuten, oder? Vielleicht sind es sogar auch schon mehr heute. Da wird immer Zeug fehlen. Du wirst immer gewisse Sachen sehr, sehr stark machen. Das sieht man jetzt bei Blockchain, oder, wo ganz, ganz viel Zeug läuft. Oder? Und auf anderen Themen laufen vermutlich relativ wenig in unserem Land. Das heisst, wir werden nicht in allen Themen zuvor vorne dabei sein. Aber wir müssen Kraft habe, in gewissen Themen wirklich genug Grösse Ökosystem schaffen, damit die Themen auch wirklich funktionieren. Das ist Roche und Novartis gelungen, oder? Vor 20 Jahren, der ganze Wechsel kam, ist eigentlich in der Pharmazie. Die haben ein Ökosystem schaffen mit Biotechnik und so in der Schweiz, das genügend gross ist. Das klingt uns jetzt anscheinend bei Blockchain, bei Fintech-Unternehmen eigentlich gut. Aber es wird uns nicht in allen Feldern gelingen. Da müssen wir auch ehrlich sein. Wir werden immer einen Austausch haben und wir werden immer eine gute Idee aus dem Ausland müssen bei uns implementieren. Was bei uns eindeutig fehlt, und da ist die öffentliche Hand gefordert, das ist, uns fehlt viel zu wenig Digitalisierung von staatlichen Leistungen. Durch das komische Territorialprinzip Föderalismus, das zwar unheimlich viel bringt, weil es bürgernah ist, alles delegiert ist, oder? Hat Digitalisierung einen Nachteil? Warum gibt es in jedem Kanton ein Handelsregisteramt? Das ist eigentlich nicht nötig. Warum gibt es 26 verschiedene Steuersoftware? Das ist eigentlich nicht nötig. Oder? Warum gibt es 3000 verschiedene Einwohnerkontrollen? Das ist eigentlich nicht nötig. Oder? Da gäbe es viele andere Lösungen, die man machen müsste. Und dort würde ich mir erhoffen, dass der Staat ein ganz anders an die Sachen geht, wie man überhaupt Probleme löst. Föderalismus und Digitalisierung kann man über Einklang bringen, aber man muss aufhören, mit der Gemeindegrenze als Grenze anzuschauen. Also man muss das Best in Class zuschauen und man muss dem Bürger die Freiheit lassen, sich so zu organisieren, wenn er es für richtig findet und nicht verlangen, dass er am Kreis 5 an den Schalter muss gehen und schon im Stadthaus sich nicht anmelden kann. Also wenn Sie im Kreis 5 ziehen, dann müssen Sie sich im Kreis 5 anmelden. Sie können nicht im Kreis 6 sich anmelden oder in der Stadt. Sie müssen sich im Kreis 5 anmelden. Eigentlich unverständlich, oder? Ich kann mich nicht dort anmelden, wo mein Arbeitsweg vorbeigeht. Ich muss in einen anderen Ort hin. Und da gäbe es, glaube ich, schon ein paar Sachen, die man viel, viel innovativer könnte machen, wo man dringend müsste vorwärts machen. Und ich auch glaube, dass die heutigen Lösungen sehr, sehr teuer sind. Und man könnte viel günstiger machen.
Und denken Sie, der Staat kann das selber lösen? Oder müssen Sie da wie eine Firma von außen kommen, die eigentlich schon eine fixfertige Lösung anbietet und dann könnten alle eigentlich dort auf den Zug dann aufspringen?
Also der Staat wird das nie können selber lösen. Der Staat müsste sich dringend auf die hoheitlichen Aufgaben zurückziehen und die nicht-hoheitlichen möglichst schnell im Wettbewerb bringen. Nehmen wir das am Beispiel der Stadt Zürich, oder? Die Stadt Zürich braucht vermutlich ein Einwohnerregister. Also die Stadt Zürich muss wissen, wer wohnt in der Stadt Zürich. Das ist eine hoheitliche Aufgabe. Aber wie die Informationen zur Stadt Zürich kommen, ist nicht hoheitlich. Also das kann die ZKB liefern, das kann die Versicherung liefern, das kann wer auch immer liefern, das kann irgendwelche Proxy liefern. Oder? Ich könnte sagen, ich habe meine Daten bei der Firma Datenmanagement oder? Und sage, jetzt liefere die Daten der Stadt Zürich, die Stadt Zürich braucht. Und dann werden die der Stadt Zürich geliefert. Warum muss jeder einzelne das Interface schaffen, einen Schalter schaffen, einen Eingang schaffen, ein API schaffen? Das ist gar nicht unbedingt nötig. Und wir dehnen immer mehr hoheitliche Aufgaben eigentlich ausdehnen, oder? Bei der Mehrwertsteuer sehen wir es auch deutlich. Oder? In der Vergangenheit hat man das Mehrwertsteuerformular ausgefüllt, hat sich die Post gewertet und hat es geschickt. Das heisst, die Mehrwertsteuer hat den Transport von der Information an Post ausgelagert. Jetzt, in neuen Lösung, gehört die Informationsliefer auch zur hoheitlichen Aufgabe. Also, ich muss dann eine Mehrwertsteuerapplikation meiner Firma ausfüllen und muss es dorthin liefern. Und es gibt genau eine. Es gibt nicht die Möglichkeit, dass eine Bank mir als Dienstleister sagen kann, ich zahle nicht nur deine Rechnung, sondern also, da geht auch die Mehrwertsteuerabrechnung für dich erstellen und so weiter. Den Wettbewerb gibt es nicht. Das heisst, der Zauberwort wäre vermutlich wirklich, dass sich Gemeinden, der Kanton und der Bund wirklich auf die hoheitlichen Aufgaben zurückbesinnen. Und nicht dauernd die hoheitlichen Aufgaben immer beliebig ausdehnen mit dem Argument, Digitalisierung verlangt. Das verlangt Digitalisierung nämlich überhaupt nicht. Es würde eher einen Rückzug auf wenig hoheitliche Aufgaben bringen. Ich bin jetzt sehr gespannt. Der Bund hat jetzt eine zentrale Adressdatei. Ist am Organisieren über alle Schweizer, oder? Mhm. Wo dann eigentlich die Kantone und Gemeinden auch brauchen. Mhm. Erstens bin ich mal gespannt, ob die Kantone und Gemeinden dann wirklich auch verwendet, oder? Mhm. Und zweitens bin ich sehr gespannt, wie man zu diesen Daten kommt. Ob der Bund sagt, jeder Bürger muss das selber bei ihm eingeben oder eben akzeptiert, dass das der Arbeitgeber kann melden, dass das die Banken kann melden, dass das Datentreuhänder kann melden oder eben sagt, nein, wir müssen die ganze Bürgerschnittstelle auch implementieren.
Sehr spannend. Und sehen Sie da Bewegungen, dass da etwas in Gang kommt, dass da etwas läuft? Oder wird da noch viel zu wenig gemacht?
Also sehr, sehr wenig Bewegungen und sehr viele Bewegungen, die rückwärts gerichtet sind, wenn Sie die ganze G5-Diskussion anschauen, oder die Streiterei auf einen biometrischen Pass haben, oder jetzt die zentrale User-ID, Swiss-ID, die man einführen will, und wenn man sieht, was das da für Widerstände gibt, das ist ja ein Wahnsinn, oder, wie konservativ wir da sind. Dabei sind das Sachen, die im Endeffekt nur an Facebook, Google und Apple in die Hand spielen. Oder? Weil die finden das alles automatisch und jeder Bürger wird es dort brauchen. Und wir tun uns unheimlich schwer und sperren und so Sachen in Frage stellen. Also wir sind eher in der Innovation am Retourruder als am Vorwärtsrudern.
Okay. Jetzt am 20. Oktober sind wieder Parlamentswahlen und Ihr Wahlkampf ist auch wie eine Art ein kleines Unternehmen. Sie führen ein Team, sie machen Marketing. Ist das relativ ähnlich wie eine Firma führen? Den ganzen Aufbau?
Nein, das ist nicht vielleicht ähnlich im Sinn, dass man muss mit Lust und Freude dahinter gehen muss. Aber es ist natürlich einerseits ein Projekt, oder, wo man 3, 4, 5 Monate führt. Und nachher sollte man es auch einstellen. Ich halte nicht von 4-jährigen Wahlkämpfen. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, Wahlkampf ist an und für sich nichts Nachhaltiges. Oder? Wenn Sie schauen, wir gehen jetzt auf Podium, wir sind 7 Kandidaten für einen Ständerat und wir streiten miteinander. Streiten. Wir haben vor der Wahl keinen Streit miteinander, wir haben zusammengearbeitet, jetzt sollen wir miteinander streiten während der Träume. Jeder profiliert sich mehr auf den anderen und nach der Wahl muss man wieder zusammenarbeiten. Also es ist irgendwie eine artificial Situation, oder? Wo ich persönlich zwar wichtig finde, man muss sich dem Bürger stellen zu diesen Diskussionen, aber also sehr einen grossen Tiefgang hat so Wahlkampfsachen nicht. Und da würde ich es nie mit einer Firma vergleichen. Ob Verantwortung musst du übernehmen für Löhne, für Mitarbeiter, für Ausbildung, für Lehrlinge, für Qualität, für Produkte. Das würde ich nie mit dem vergleichen.
Okay, also eher ein Projekt dann.
Ja.
Warum haben Sie vom Unternehmertum in die Politik gewechselt?
Das ist eigentlich Zufall. Und hat vermutlich auch mit meinem Charakterzug etwas zu tun, nehme ich an. Wir haben auch festgestellt, im 98, 99, wo wir eben so richtig 100 Leute gegangen sind, dass ich zum Teil so demanding bin mit gewissen Sachen, oder? Dass es gut wäre, ich wäre nicht 24 Stunden im Büro. Und ich war sehr, sehr präsent gewesen, oder, in der Firma. Und wir haben dann miteinander diskutiert, wie man das macht und haben dann auch irgendwie gesagt, okay, ich habe die Möglichkeit, in die Politik einzusteigen. Jetzt mache ich das, für das habe ich auch Lust. Und nehme dann in Kauf, dass ich am Anfang 1-2 Tage in der Woche gefehlt habe und wie es heute praktisch operativ komplett außerhalb der Firma bin. Und habe dann damit eigentlich an einer neuen Management-Generation mehr Raum gegeben. Weil das muss man irgendwie verstehen, oder? Wenn Sie eine Firma 1984 gegründet haben und im 2001 kommt eine Geschäftsführerin und Sie haben schon mal 25 Jahre dort gearbeitet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einfach alles wissen und wenn schlechter aus alles besser wissen, relativ hoch. Also vermutlich ist es auch gut, man ist mal einfach nicht da. Dann hat der andere überhaupt eine Chance, es herauszufinden, es wissen und sogar besser zu wissen. Und dann stellen wir nach 2-3 Jahren fest, dass der jetzt Sachen auch besser weiss. Oder? Also man muss ein bisschen Raum geben in dieser Sache. Und so bin ich in die Politik hineingeschlittert. Dass man wirklich bewusst gesagt hat, man muss ein bisschen Raum geben, damit wirklich eine neue Management-Generation heranwachsen kann. Ich möchte jetzt auch als Firma weiter bestehen, wenn ich mal nicht mehr da bin. Und ich halte relativ wenig davon, dass man Firma den eigenen Kind weitergeben soll. Weil es ist gar nicht sicher, dass die eigenen Kinder die Besten sind für das. Also, das soll eine Möglichkeit sein, aber es ist nur eine der Möglichkeiten. Das heisst, man muss ja dann das relativ gleich mal in den Mechanismus kriegen, dass sie auch selbstständig, unabhängig vom Gründer kann weitergeführt werden und auch Kunden nachher vertrauen und alles haben in der Firma. Und das ist eine Sache, die ich seit 2003 daran am Arbeiten bin. Dass wir in die Richtung kommen, dass die Firma auch eine Existenz hat, wenn der Herr Noser zum Beispiel heute ausfallen würde. Und das haben wir, glaube ich, heute gut geschafft.
Ja. Cool. Wir sind schon fast am Schluss. In Ihrem Wahlkampf machen Sie sehr stark Marketing. Mir ist gerade gestern ist eine Zeitung in die Hände geflattert, die ihr dann ganze Seiten füllt. Was funktioniert für Sie am besten? Ist das die klassische, wie Inserat, Plakat? Oder machen Sie auch neue Art von Werbung, Google, Social Media?
Also ich mache eigentlich alles. LinkedIn, Twitter, Facebook. Ich mache nicht unbedingt die fancy Geschichten, oder? Wo gewisse Leute machen. Also dort, wo es in richtig Spass-Wahlkampf geht, dort mache ich eigentlich nicht mit. Aber dass man Sachen macht, die dazu führen, dass man in Kommunikation kommt mit dem Bürger und mit den Bürgern im Kanton, die mache ich eigentlich alle. So dass möglichst niederschwellig mich kann erreichen.
Ich finde, Sie machen Marketing sehr stark. Also man sieht Sie an sehr vielen Orten. Ja, es ist sehr schwierig, dass man Sie nicht warnen würde. Gibt es Punkte, wo vielleicht Firmen auch Marketing abschauen können, so wie Sie das machen?
Also ich bin sicher in sehr vielen Themen aktiv. Und damit habe ich auch hohe Relevanz und sehr viele Journalisten wenden sich an mich. Ich würde es nicht unbedingt nur als Marketing bezeichnen. Ich arbeite auch relativ intensiv. Also ich bin sicher einer der aktivsten Ständeräte in Bern. Eben Firmen kann von dem etwas abschauen. Also jetzt für uns denke ich nicht, weil wir sind ein B2B-Geschäft, oder? Und da gilt Qualität und Liefertreue und Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit und Langjährigkeit. Das sind viel wichtigere Werte als Marketing, oder? Aber ich kann mir vorstellen, Migros oder Coop oder einer, der B2C-Bereich ist, der könnte einen Haufen Zeug sicher abschauen. Oder auch die Politik kann denen wieder Zeug abschauen. Denke ich. Aber ich glaube, für uns im B2B-Bereich eher weniger. Meine lose Gruppe hat vielleicht, wenn es hoch kommt, 400 Kunden, oder? Ja. Damit hat es sich. Und da habe ich vielleicht die Zahl schon sehr hoch gegriffen, oder? Das heisst, die 400 kannst du selber besuchen, jeder kennt den anderen, du hast Referenzen, du musst auch nichts vormachen. Die wissen, was man kennt oder nicht kennt. Die wissen auch, wenn wir mal einen Fehler gemacht haben. Die wissen auch, wenn wir mal etwas gut gemacht haben. Also, da muss auch die Tagesqualität wirklich immer stimmen, damit du erfolgreich bist. Und das hat sehr wenig mit der Politik zu tun.
Ja, also kommt der Marketingchef von der Nosengruppe kommt nicht jeden Tag bei Ihnen klopfen, wie machen Sie das, wie machen Sie das?
Nein, zum Glück nicht, er soll das anders machen.
Super cool, wir sind bereits zum Schluss, die Zeit ist schon abgelaufen. Vielen herzlichen Dank für das super spannende Gespräch. Wenn jetzt jemand noch mehr über den Rudi Nosser erfahren will, wie macht er das am besten? Was sind so die gängigsten Kanäle, wie man sich am besten kennenlernen
kann? An rudi@nosser.com.
Direkt eine Frage schicken.
Ist am einfachsten. Das ist mein E-Mail, rudi@nosser.com, ist mein persönliches E-Mail. Vielleicht muss man zwischendurch noch gedulden oder zweimal schreiben, weil es kommen so viele Mails, dass zwischendurch auch mal eins zwischendurch runterkommt. Aber das ist der einfachste Weg.
Cool. Vielen herzlichen Dank, habt ihr euch Zeit genommen und noch einen ganz guten Wahlkampf. Viel Erfolg.
Danke.
Die Folge vom Podcast ist gesponsert worden von Swiss Animate Erklärvideos. Mit dem Erklärvideo von Swiss Animate wird dein Angebot von deinen Kunden, aber auch von deinen Mitarbeitern oder Partnern sofort verstanden. www.swissanimate.ca.
Das war es mit der heutigen Podcast-Folge vom 1A Schweizer Unternehmer-Podcast mit dem Ralf Vandenberg. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Kanal und gib eine 5-Sterne-Rezension ab. So können noch mehr Leute den Podcast finden und wir können das Unternehmertum in der Schweiz zusammen stärken. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.